Hey, ich freue mich heute hier zu sein. Und bevor wir gleich in den Text reingehen und darüber sprechen, wie wir gute Verwalter sein können und auch wie wir unsere Begabung einbringen konnten, ich habe hier 50 Euro dabei und ich wollte fragen, wer von euch sie gerne hätte. Einfach die Hand heben. Manche haben gezögert, aber einige waren schnell und die, die schnell waren, werden belohnt. Ich glaube, hier war eine schnelle Meldung tatsächlich. Hier, bitteschön, 50 Euro. Also egal, wie das ausgeht, du hast sie auf jeden Fall gut investiert. Was wirst du damit machen?
Ich bin mit einer Jugendgruppe da. Wahrscheinlich gibt es nachher noch auf dem Heimweg was zu essen oder so.
Sehr gut. Gibst auf jeden Fall eine Runde aus. Sehr gut, es wird geteilt. Genau darum geht es in dem Text, den wir uns jetzt anschauen, mit Bezug ein bisschen auf andere Dinge, aber es geht um die Frage, was haben wir von Gott bekommen und wie investieren wir es? Und ich will euch mit hineinnehmen in den Text, falls ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen, sonst auch gerne einfach mal die Augen schließen und zuhören. Aus Lukas 19, die Verse 11 bis 27 und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Als sie nun zuhörten, sagte Jesus ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte zu sich rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was sie erhandelt hätten. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst Herr über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du denn dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, bringt her und macht sie vor mir nieder. Mal eine kurze Zusammenfassung. Stell dir vor, ein Mann verlässt das Land. Und es ist nicht irgendein Mann, sondern es ist ein Mann mit so richtig viel Asche. Und bevor er geht, überlässt er 10 seiner Angestellten einen Batzen Geld. Nicht nur 50 Euro, aber auch nicht so viel Geld, dass sie ihr Leben lang nicht mehr arbeiten müssten. Es gibt keinen konkreten Auftrag dazu, keine Schulung, wie sie das jetzt machen können und auch keine konkrete Idee, wie sie das Geld einsetzen, nur den Satz, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und dann verschwindet er, ist eine Weile außerhalb des Landes und nach einiger Zeit kommt er dann zurück und will wissen, was seine Angestellten mit dem Geld gemacht haben, das er ihnen gegeben hat. Und darum geht es in diesem Gleichnis. Aus diesem Grund erzählt Jesus es und direkt so kurz vor Jerusalem, kurz vor dem Kreuz. Ein erstes worum geht's eigentlich in dem ganzen Kontext um die Stelle herum. Der erste Vers, als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Mit der Textstelle sind wir im Lukas-Evangelium. Und im Lukas-Evangelium geht es richtig oft darum, wer eigentlich reich ist und wer arm ist. Und in Verbindung damit immer, wie man das, was man hat, für sein Leben mit Gott investiert. Direkt vor dieser Stelle, die jetzt Thema der Bibelarbeit ist, geht es zum Beispiel um den Zöllner, der das Geld eingetrieben hat bei Menschen, teilweise auch unrechtmäßig. Da geht es um das Geld. Am Ende ist Jesus bei ihm zu Besuch. Davor geht es um den reichen Jüngling. Auch da geht es um einen, der alles hat, alle Gesetze hält. Und als Jesus dann zu ihm sagt, er soll sein Geld aufgeben, geht er traurig davon. Auch da geht es ums Geld und was man davon in das Leben, das Sinnbild dafür, was man in das Leben mit Jesus investiert. Also immer wieder im Lukas-Evangelium, davor und auch danach, geht es ums Geld und immer ist das Geld ein Zeichen dafür, wie lebe ich die Beziehung mit Gott und wie investiere ich das, was ich von Gott bekommen habe. Es geht also immer anhand des Geldes um alles oder nichts und damit genau darum, worum es auch eben bei dieser Yumiko geht, um committed, um ganz oder gar nichts, all in oder eben nichts. Und Jesus spricht mit diesem Gleichnis auch über sich selbst. Er selbst ist der Herr, der für eine Weile aus dem Land geht und dann wieder zurückkommt. Und auch deswegen umfasst diese Zeitspanne von Jesu Tod und Auferstehung, bis er wiederkommt, unser ganzes Leben. Es ist mit dem Geld und mit dieser Zeitspanne unser ganz konkretes, ganzes Leben gemeint und wie wir es investieren. Und dass Jesus dieses Gleichnis an der Stelle erzählt, das ist nicht einfach zufällig. Es steht in dem Vers, in dem ersten ausdrücklich, er war nahe bei Jerusalem. Und das ist entscheidend, denn Jerusalem ist nicht einfach irgendeine Stadt, sondern mit Jerusalem verbindet sich schon seit vielen Jahren eine bestimmte Hoffnung der Juden. Die Juden haben gehofft, dass Jesus als der Messias wiederkommt und sie von der Macht der Römer befreit. Die Menschen in der damaligen Zeit haben also nicht irgendwie abstrakt vom Reich Gottes gedacht, sondern dass es politisch und konkret jetzt erfahrbar wird. Seit Generationen lebte Israel auf diese Hoffnung hin, dass der Messias kam, dass er in Jerusalem wiederkam und dass er sie von der Herrschaft der Römer befreien würde. Und jetzt ist Jesus da, er heilt, er spricht mit Vollmacht und er zieht auch Richtung Jerusalem. Und für die, die hören, ist ganz klar, jetzt wird's passieren, jetzt wird das Reich Gottes ganz offenbar werden. Und er widerspricht diese Hoffnung nicht offen. Er sagt nicht einfach, ihr liegt falsch, aber er verschiebt diese Hoffnung. Jesus macht klar, das Reich Gottes kommt ganz sicher am Ende vollständig, aber nicht so, wie ihr euch vorstellt. Noch nicht jetzt vollständig, nicht ohne eine Zwischenzeit. Und während die Menschen in der damaligen Zeit einen Messias erwartet haben, der handelt, während sie zuschauen, zeigt Jesus sich hier als Messias, der handelt, indem er Menschen Verantwortung überträgt. Und es geht um die Zeit dazwischen, bis er wiederkommt, um Alltag, um das, was man hat und wie man es investiert. Es geht um das Leben, um Treue, um Risiko und unsere Beziehung mit ihm. Jesus sagt im Grunde, gerade weil das Reich Gottes am Ende vollständig kommt, ist die Zwischenzeit nicht egal, sondern ist entscheidend. Das Gleichnis erklärt also nicht, wie man in den Himmel kommt, sondern wie man in der Zwischenzeit lebt, während der König noch nicht vollständig, vollkommen sichtbar regiert. Es geht um das echte und das ganze Leben und darum, wie wir mit dem, was uns anvertraut ist, committed sind und wie wir es einsetzen. Ein zweites, er sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. In Lukas 19 fällt was Entscheidendes auf. In der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium ist es so, dass 3 Knechte etwas Unterschiedliches bekommen. Hier ist es so, dass jeder dieses Pfund bekommt. Es gibt keine vorherige Begabungsdiagnose. Es gibt niemand, der sagt, du hast das Talent und du hast das Talent. Du bist überhaupt talentiert und du bist weniger talentiert und kannst deswegen hier nicht dabei sein. Und deswegen macht das Gleichnis ganz zu Anfang eine wichtige Sache ganz klar. Es ist dir zuerst etwas gegeben. Gott hat dir etwas gegeben. Hier ist von einem Fund die Rede in der Parallelstelle. Ich habe schon gesagt, von Talenten die Rede, deswegen auch dieses Wortspiel Talent untalentiert. Wie kann ich meine Talente einsetzen? In diesem Leben, in unserem Leben fragen wir uns an so vielen Stellen, was kann ich eigentlich? Was kann ich, was sind meine Begabungen und wie kann ich die einsetzen? Und eine entscheidende Botschaft gibt dieses Gleichnis am Anfang gleich mit. Es ist sowieso schon etwas da. Gott hat dir etwas gegeben. Es entspricht eindeutig nicht unserem Leistungsdenken, was hier steht, nicht dem Denken, dass wer viel investiert und viele Gaben hat, auch genauso vielen Return zurückbekommt, sondern da steht zunächst einmal, Gott hat dir ganz sicher etwas gegeben. Ich muss also gar nicht irgendwas produzieren, was nicht da ist oder irgendwas machen, was andere so viel besser können, sondern ich kann zunächst mal darauf vertrauen und mich darauf verlassen. Mir ist auf jeden Fall etwas gegeben. Seht ihr, mir ging es so, ich kam nach dem Abi ins Albrecht-Bengel-Haus. Die haben hier auch einen Stand, da sind richtig viele Theologiestudenten. Und ich dachte davor wirklich, ich bin's und ich habe jedes Talent, das man so als guter Christ haben muss. Ich war davor im Auslandseinsatz, ich war ein Jahr auf einer Bibelschule. Ich dachte, ich habe auch schon so viel Jugendkreis und Jungscharbeit und all das gemacht. Ich kann das doch alles sehr gut. Und dann kommst du ins Bengelhaus und da sind viele solche Leute. Da bekommst du erstmal richtig dein Fett weg. Da merkst du, es ist wirklich so, jeder Christ ist ein Gitarrist. Die meisten können dann noch Klavier spielen, sind einfach volle Allround-Talente. Ich denke, viele von euch kennen sowas. Vielleicht aus dem Jugendkreis, wie auch immer. So Leute, denen scheinbar alles leicht fällt und die irgendwie scheinbar alles viel besser können als man selbst. Die tolle Reden schwingen können, tolle Theologen sind, tolle Lehrer sind, toll vorne stehen können, gute Vorträge halten. Und es fällt mir schon auf, dass man als Christ viel seiner Zeit im Vergleich stecken kann. Und mit dem ständigen Nachdenken darüber, was sind jetzt eigentlich meine Gaben? Was kann ich eigentlich machen? Mit was könnte ich mich eigentlich investieren? Was ist meine eigene Begabung, mein Talent und mein ganz individueller Weg mit Gott? Aber diese Geschichte enthält einen ganz großartigen Zuspruch direkt ganz am Anfang. Es ist dir etwas gegeben, ganz sicher. Ein Pfund. Jesus hat es dir überlassen, in dich hineingelegt, dir etwas anvertraut, es dir mitgegeben. Das ist die erste Zusage, die hier steht. Wir müssen also nicht erstmal starten bei unserer Suche, mit was, mit welchem Talent wir so großartig in Gottes Reich investiert sein könnten, sondern es ist ganz klar, es ist auf jeden Fall etwas da. Gott hat etwas in dich hineingelegt, weil er dich geschaffen hat mit all den Talenten, all den Begabungen, dem, was dich ausmacht. Du hast schon etwas. Du kannst also etwas machen, weil dir bereits von Anfang an ganz sicher etwas gegeben ist. Es geht zuerst darum, was Gott dir gegeben hat und erst in zweiter Linie darum, was du daraus machst. Er rechnet mit dir, weil er etwas in dich hineingegeben hat und er überträgt dir Verantwortung, weil er weiß, dass dich etwas Einzigartiges ausmacht. Also heißt es, das, was du hast, hast du von Gott bekommen, ein Pfund, und jetzt kannst du es einsetzen. Ein zweites fällt mir an der Geschichte auf. Das Entscheidende geschieht im Tun. Die Unterschiede zwischen den beiden ersten Knechten und dem dritten Knecht, die zeigen sich nicht daran, dass die ersten beiden erstmal erkannt haben, was sie gut können und wie sie am besten pokern und das Geld einsetzen könnten, sondern die Unterschiede zwischen den ersten zwei Knechten und dem dritten Knecht, die zeigen sich im Tun, im Handeln. Erst im Tun wird sichtbar, einer hat verzehnfacht, einer verfünffacht und einer rein gar nichts bewegt. Das Gleichnis macht also klar, was jemand kann, das zeigt sich unterwegs im Tun. Jesus sagt nicht, finde zuerst heraus, wofür du geeignet bist, welches Talent du hast und dann kann ich dich gebrauchen, dann kannst du hier mitmachen. Er sagt auch nicht, macht irgendwelche Gabentests. Ich weiß nicht, was man heute für Gabentests in Jugendkreisen und so weiter macht. Wir haben damals alle diesen Gabentest nach Christian Schwarz gemacht. Da gab es unterschiedliche Aussagen darüber, was man kann. Und je nachdem, wie man sich entschieden hat, kam am Ende raus, welche Begabung man eigentlich hat. Nichts gegen all das. Es ist wichtig, seine Begabungen zu kennen. Aber das Gleichnis sagt, du hast auf jeden Fall etwas. Und wenn du losgehst und etwas tust, wirst du unterwegs auf jeden Fall entdecken, was deine Stärken und Begabungen sind. Das ist theologisch wichtig, dass Begabung kein Startkriterium ist, das man haben und genau kennen muss, um überhaupt irgendwie dabei sein zu dürfen. Die Verantwortung, die Gott dir gibt, kommt vor der Erkenntnis darüber, welche Talente du hast. Und es passt gut zu biblischen Berufungsgeschichten. Wenn wir uns Mose ansehen, der hat sich überhaupt nicht dazu bereit gefühlt, ein Volk anzuführen. Er hat gestottert, er hat gesagt, ich will's nicht mal machen. Und unterwegs hat er doch seine Begabung und seine Berufung entdeckt. Oder wir denken an Petrus, der sich selbst erst nach ganz vielen Fehltritten versteht, der zu harsch ist, zu oft vorprescht, viele Fehler macht und dann seine Talente und seine Berufung erkennt. Oder Jeremia, der so gut wie immer rumjammert und sich ganz sicher ist, dass er gar nicht wirklich fähig ist zu predigen. Aber auf dem Weg, in dem er etwas tut, erkennt er dann, manchmal immer noch jammernd, dass es doch sein Talent ist und er das gut kann. Ich kenne Christen, die ihr ganzes Leben scheinbar in einem Raum sitzen und darüber nachdenken, was eigentlich ihre Begabungen sind. Und ich bitte dich wirklich, sei keiner davon. Berufung klärt sich nicht im Vorfeld, sondern voll oft im Vollzug. Berufung klärt sich nicht im Vorfeld, sondern indem wir etwas tun. Das Gleichnis denkt Talente, dieses Pfund, von dem hier die Rede ist, nicht als Pakete und irgendwie als Block, mit dem wir fest zu rechnen haben, sondern als etwas Anvertrautes, als Pfund, das wuchern darf, als Potenzial, als Möglichkeit, etwas, das wachsen darf. Und darum wächst das Pfund auch durch Gebrauch. Bei den ersten zwei Knechten tut's das. Das Gleichnis sagt ganz klar, was eingesetzt wird, das gewinnt Gestalt und was nicht eingesetzt wird, das verkümmert immer mehr. Und wenn es dir so geht, dass du manchmal denkst, ich weiß eigentlich gar nicht, was so richtig meine Talente sein könnten und mit was ich investiert sein kann, dann würde ich sagen, fang doch einfach mal an, mit dem zu handeln, was du sowieso hast. Du hast ein Pfund und das hat jeder. Also los geht's. Die Berufung kann sich auch noch im Vollzug klären, indem dass du etwas tust. Also verkrampf dich nicht bei der Suche danach, was deine Talente sein können, sondern geh mutig los und entdeck sie unterwegs. Es will all den Talentsuchern, die es unter uns immer wieder gibt, die darauf warten, ihre Begabung zuerst zu entdecken, Mut machen. Du kannst auch im Unterwegs noch deine Berufung entdecken. Das Dritte. Dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Bei den 2 ersten Knechten merken wir das. Der erste sagt, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und der Herr spricht zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Das klingt fast irgendwie beiläufig, fast als wäre es einfach so passiert, indem der Knecht einfach das gemacht hat, was er für richtig hielt. Nicht, weil sich jemand gequält hat, sondern weil die ersten beiden Knechte in Bewegung gekommen sind, etwas getan haben und das Geld eingesetzt haben. Dadurch erleben sie, dass ihr Handeln Wirkung zeigt, dass sich was bewegt. Sie bekommen eine positive Rückmeldung von ihrem Herr und es geht weiter. Was entdecken wir in diesem Gleichnis über Berufung und darüber, was unsere Talente sind und wie wir sie einsetzen können? Ich glaube, dass das Gleichnis uns sehr nüchterne Dinge sagt, aber auch Dinge, die tief gehen. Berufung entsteht dort, wo 3 Dinge zusammenkommen. Das, was du gut kannst, das, was gebraucht wird und das, was du liebst. Das Erste, was du kannst, deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Persönlichkeit und das, was du besonders gut einsetzen kannst. Das hat dir Gott gegeben, in dich reingelegt, dir anvertraut. Das musst du nicht für Krampf suchen, damit du loslegen kannst, sondern kannst es, wie ich gerade schon gesagt habe, unterwegs entdecken. Das zweite ist das, was gebraucht wird. Das kann immer wieder sein, die konkreten Menschen in deinem Umfeld, die konkreten Situationen, in denen du lebst, bestimmte Nöte in der Welt. Berufung geschieht immer von außen und ist auch hier in dem Gleichnis. Der Herr sagt, handelt damit. Und ich denke ganz einfach, die Situation, in der du lebst, die Zwischenzeit, dein konkretes Leben, wird einmal dies und das von dir verlangen. Und ganz konkret, Gott wird es tun. Gott wird dir sagen, für was du gebraucht wirst. Und das dritte ist, was du liebst. Die zwei ersten Knechte machen sich richtig mutig mit dem, was sie bekommen haben auf den Weg. Sie handeln damit, weil sie mit ihrem Herrn in Beziehung stehen und weil sie es lieben, sich einzusetzen mit dem, was sie haben. Und ich finde, als Christen können wir manchmal eine sehr gesetzliche Vorstellung haben von dem, was Berufung ist. Wir denken irgendwie, es muss immer ein ständiger Kampf sein, es muss anstrengend sein, es muss schwer sein, dass wir dann irgendwie als Helden daraus hervorgehen. Und ich denke, ganz einfach, es muss nicht immer so sein. Ich denke, wenn wir merken, dass wir etwas Bestimmtes lieben, dass wir eine Sehnsucht verspüren, etwas Bestimmtes gern zu tun, kann es auch ein Zeichen dafür sein, dass Gott es uns anvertraut und in uns hineingelegt hat. Und über die drei Dinge wird in dem Gleichnis noch mehr deutlich, nämlich dass alle drei von der Beziehung geprägt werden, die diese drei unterschiedlichen Knechte mit Gott haben oder eben nicht. Also die drei Dinge, was du kannst, was gebraucht wird und was du liebst, werden verbunden mit der Beziehung zu Gott. Das Erste, ohne Gott kann sich das, was du gut kannst, sonst schnell verrennen in das, was muss ich können und leisten, was muss ich hier noch tun, wie viel muss ich mich noch investieren oder ich mach's kurz selber, weil ich sowieso viel besser kann als die anderen. Mit Gott kann es dazu werden, was hat er dir anvertraut, was darfst du mutig einsetzen, weil er es in dich reingelegt hat. Aus was wird gebraucht, was ist die konkrete Situation, welche Menschen brauchen was, kann mit Gott zusammen werden, wo will Gott mich ganz konkret haben, wo ruft er mich hinein. Not allein ist nämlich keine Berufung. Dass etwas getan werden muss, ist keine Berufung, auch wenn es manchmal so ist, man hat einmal in der Gemeinde zu irgendwas Ja gesagt und dann muss man es bis zum Ende aller Zeiten machen. Nee, Not allein ist keine Berufung. Mit Gott zusammen kann es etwas werden wie, wo ruft er mich konkret hinein? Und das Dritte, was du liebst, kann mich ohne Gott schnell dazu verleiten, dass ich denke, das Leben mit meinen Talenten und Begabungen ist immer nur Ponyhof und immer nur schön. Und ich glaube, auch da setzt die Beziehung zu Gott einen anderen Akzent und sagt, hey, ich kann mich mit meinen Talenten auch mal außerhalb meiner Komfortzone wagen und was Neues angehen. Dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht, kann man deshalb so lesen, wenn das Anvertraute wirklich eingesetzt wird, das, was Gott in dich reingelegt hat, dann entstehen Früchte, weil du in einer Beziehung mit Gott lebst. Nicht wie ein Automat, dass einfach das, was du reingibst, automatisch rausfällt, sondern eher organisch wie Früchte, die Gott schenkt. Jetzt kommt ein bisschen ein schwieriger Teil, nämlich die Frage, woran scheitert es eigentlich beim dritten Knecht? Der dritte Knecht, der sagt, Herr, sieh da, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Es scheitert bei diesem dritten Knecht nicht am Talent. Es scheitert an seinem Bild, das er von Gott hat. Er sagte nicht, ich konnte nichts, sondern er sagte, ich fürchtete mich vor dir. Und dass ich fürchtete mich vor dir, ist kein Talentproblem, sondern ein Gottesbildproblem. Der Knecht handelt nicht so, wie er handeln könnte, weil er Angst hat, weil er sich vor Gott fürchtet und weil Angst fast immer zur Vermeidung führt. Der dritte Knecht läuft also nicht in seiner Berufung, weil er irgendwie untalentiert wäre, sondern weil sein Gottesbild ihn vollkommen lähmt. Der Knecht sagte, ich hatte Angst, weil du ein harter Mann bist. Ich hatte Angst vor dir, dass du um jeden Heller und Pfennig abrechnest und mir überhaupt nicht gönnst, dass du es nicht gut mit mir meinst. Wie ich Gott sehe, entscheidet also auch darüber, wie ich meine Gaben und Fähigkeiten einsetze. Und es gibt sicherlich viele unterschiedliche Bilder, falsche Bilder von Gott, aber zwei will ich mal hervorheben, die uns richtig passiv machen können. Und das erste ist genau das, wie hier in Lukas 19. Ich fürchtete mich. Das macht passiv. Angst macht passiv, vorsichtig, defensiv und klein. Er wollte jeden Schaden vermeiden, der dritte Knecht, und hat deshalb sein Pfund lieber in einem Tuch verwahrt. Und mit dieser Bankbemerkung wirft der Herr dem dritten Knecht nochmal den Ball zurück. Er sagt, warum hast du es nicht wenigstens zur Bank gebracht? Dann hätte ich Zinsen gehabt davon. Damit macht er klar, der dritte Knecht ist vollkommen passiv. Er macht wirklich gar nichts. Er hätte einen kleinen Schritt machen können. Einen kleinen Schritt, der hätte ihn noch nicht zur Überforderung geführt. Aber nicht mal das hat er gemacht aus mangelndem Vertrauen. Ich begleite in meiner Arbeit schon längere Zeit unterschiedliche junge Mädels und immer wieder fällt mir auf, auch erst neulich bei einer, mit der ich immer wieder im Gespräch bin, dass sie sich oft immer sehr, sehr klein macht. Sie ist in der Kirche engagiert, sie ist mit dabei, aber denkt, dass immer alle anderen irgendwas besser können, stellt sich eher in den Hintergrund, sagt, ich warte mal, wie es verteilt wird, am Ende reihe ich mich vielleicht ein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann, die anderen können das besser. Und ich merke immer wieder, das ist nicht nur mangelndes Selbstvertrauen in die eigenen Talente, sondern auch mangelndes Gottvertrauen. Es ist auch mangelndes Vertrauen darin, dass Gott es gut mit dir meint. Aber ein zweites falsches Gottesbild, das uns passiv machen kann, ist das, wenn man vollkommen resigniert. Und das erlebe ich schon bei vielen heute auch, die nicht sagen würden, ich fürchtete mich vor dir, Herr, sondern ich habe einfach rein gar nichts von dir erwartet. Ich habe sowieso nicht gedacht, dass du irgendwas machst, dass sich irgendwas verändert, dass du mir irgendwas mitgeben kannst und dass es wirklich gut mit mir meinst. Und das erzeugt auch Passivität, aber nicht aus Angst, sondern einfach aus Gleichgültigkeit. Und beide Varianten, die Angst oder das, dass man denkt, Gott ist ein gleichgültiger Gott, löschen genau das aus, was Gott uns eigentlich zutrauen will, das Handeln in der Zwischenzeit. Beides ist Unvertrauen in Gottes Größe und in Gottes Güte, weil beide Positionen Gott nicht als vollkommen gut und vollkommen mächtig ansehen. Der eine, weil er denkt, dass Gott ein harter Mann ist, wie der dritte Knecht, und der andere vielleicht denkt, weil Gott es sowieso nicht so gut mit der Welt meint, dass er sich hier konkret einsetzen will. Und dann wird's richtig schwer in dem Text. Der Herr spricht zum dritten Knecht, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Das Gottesbild des Knechts wird hier irgendwie zum Spiegel von dem, was er von Gott erwartet hat. Weil er einen harten Gott erwartet hat, wird er jetzt auch von Gott als einem harten Mann gerichtet. Und es will uns sagen, nicht investieren und das nicht einsetzen, was man von Gott bekommen hat und dann auch noch 100 Ausreden zu finden, warum man es nicht einsetzen kann, das ist auch eine Entscheidung. Und diese Entscheidung kann langfristig wirklich alles kosten. Nichts investieren heißt am Ende verlieren, wie bei diesem Knecht. Wer nicht investiert, wer sich nicht in der Gemeinde anschließt, sich mit seinen Gaben einbringt, sich mit anderen Christen umgibt, die Gemeinschaft anderer Christen sucht, der spürt immer weniger Wirkung, immer weniger Beziehung und auch immer weniger Beziehung zu Gott. Wenn es um alles oder nichts geht, dann bedeutet nicht investieren auch manchmal verlieren. Nicht, weil Gott wirklich ein harter Mann ist und man sich vor ihm fürchten muss, sondern weil ungelebtes Vertrauen und ungelebte Beziehungen, nicht investierte Gaben irgendwann einfach verkümmern. Glaube, der nicht gelebt wird, wird irgendwann einfach hohl. Das ist kein ungerechtes Belohnungssystem. Die anderen Knechte sagen, hey, der hat doch schon 10 Pfund, warum gibst du dem jetzt noch eins? Das ist doch ungerecht. Aber es geht nicht um Ungerechtigkeit, sondern eine Dynamik, die sich beim dritten Knecht zeigt. Jesus sagt, wer da hat, dem wird gegeben in Bezug auf die zwei ersten Knechte. Gemeint ist hier nicht Besitz, wie bei dem dritten, der dieses Paket in einem Tuch verwahrt, sondern Handeln in Verantwortung, in gelebter Beziehung zu Gott. Was gelebt wird und worin investiert wird, das wächst, wie bei den ersten zwei Knechten. Und was nicht gelebt wird und worin nicht investiert wird, das schrumpft. Das gilt für Muskeln, für Beziehungen und auch für unsere Beziehung zu Gott. Ein zentraler Befund von der Sozial- und auch der Religionspsychologie ist, Menschen glauben nicht nur und dann handeln sie, sondern sie glauben oft, weil sie handeln. Sowas nennt man kognitive Konsistenz. Wenn ich mich einsetze, wenn ich dabei bin, dann entdecke ich Sinn. Wenn ich mich meine Zeit investiere, erfahre ich das, was ich tue, als bedeutungsvoll. Wenn ich Verantwortung übernehme, verstehe ich mich immer mehr als Christ. Meine Investition in das Reich Gottes formt meinen Glauben mit. Die Knechte, die handeln, erleben Wirkung. Wer eingebunden ist, mit seinen Gaben wirkt, der erlebt Wirkung und Beziehung mit Gott. Aber auch die Gegenbewegung folgt einer Logik. Und das ist die des dritten Knechts. Und die ist ganz schön hart. Wer sich zurückzieht, die eigenen Gaben in ein Tuch wickelt, keine Gemeinschaft von Christen sucht, nicht betet und keine Verantwortung übernimmt bezüglich dem, was Gott ihm anvertraut hat, für den verliert nach und nach der Glaube auch an Bedeutung. Und ich habe das bei vielen Menschen so erlebt, die in der Jugend voll dabei waren, mit denen ich auf vielen Freizeiten war, mit denen wir viel in der Bibel gelesen haben, mit denen wir viel Gemeinschaft hatten, gemeinsam im Gottesdienst waren. Und irgendwie nach dem Abi kam teilweise so eine Zeit der Enttäuschung, eine Zeit, wo man das nicht mehr aufgesucht hat, nicht mehr in Gemeinschaft getreten ist, nicht mehr in den Gottesdienst kam. Und ich kann das leider für viele meiner christlichen Jugendfreunde sagen, dass der Glaube auch dadurch, dass sie sich nicht mehr so viel investiert haben mit dem, was sie eigentlich konnten, immer mehr an Bedeutung verloren hat. Dann wird alles immer hohler, leerer, sinnloser und bedeutungsloser. Und diese Distanz zum Glauben wird irgendwann zur festen Haltung. Dann sagt man auch noch, ja, ich bin schon Christ, aber halt dann doch irgendwie nicht wirklich Christ, weil man nicht mehr wirklich der Auffassung ist, dass Gott gut ist und dass er mit einem Beziehung leben will. Wovon das Gleichnis spricht, das ist keine Strafe, sondern die logische Folge dessen, wenn man Beziehungen mehr und mehr nicht mehr lebt. Glaube und Investition ist eben kein Besitz, sondern eine Beziehung. Und man kann Glauben und seine Talente nicht einfach lagern wie der dritte Knecht in einem Tuch, sondern man kann ihn nur leben. Und Jesus spricht deshalb hier so scharf, weil er weiß, ungelebte Glaube und nicht investierte Talente, die verkümmern irgendwann. Und was er hier ausspricht, ist eine Warnung aus Liebe. Er beschreibt, wie Leben mit ihm funktioniert. Was wir leben und investieren, wird mehr und was wir verwahren wollen, wird immer weniger, bis es sich ins Nichts auflöst. Und ich will euch ehrlich etwas sagen. Es gibt in der Jugend, wenn man jung ist, und ich kann das noch sagen, weil ich werde erst bald 30, es gibt so diese Tendenz zu sagen, ja, ich glaube schon an Jesus und ich investiere mich gern mit dem, was ich habe, aber ich will irgendwie auch alles andere mitnehmen. Und selbst wenn ich jetzt noch viele andere Dinge ausprobiere und erst mit 50 so richtig mit Jesus lebe, dann habe ich immer noch richtig viele Jahre meines Lebens ein frommes Leben geführt. Und ich würde sagen, diese Zwischenzeit, von der Jesus in diesem Gleichnis spricht, die ist eben keine Wartezeit, sondern sie ist prallvolles Leben mit Jesus, dass wir leben dürfen. Es geht nicht nur um das Ende, sondern es geht mit Jesus auch immer um unser konkretes Leben jetzt, was er uns anvertraut hat, wie er uns geliebt hat, wie wir jetzt auf der Erde leben. Und dieses Leben jetzt mit den Talenten, mit dem, was du hast, mit dem, was du einsetzen kannst, ist das beste Leben, das du haben kannst. Und deswegen will ich dich ermutigen, verschwend nicht die Zeit, die du mit ihm haben könntest. Ein letzter Ausblick, den dieses Gleichnis führt. Was kommt danach? Was kommt unmittelbar danach? Nach diesem Gleichnis geht Jesus nach Jerusalem. Und Jesus geht ans Kreuz für uns und er stirbt. Gott hat alles, was er hatte, sein ganzes Leben für uns eingesetzt. Alles auf eine Karte, vollkommen committed für dich. Und von Kreuz her wird auch klar, dieses Handelt damit, bis ich wiederkomme, ist die Einladung, unser Leben, was er in uns hineingelegt hat, was er uns anvertraut hat, mutig einzusetzen und mit ihm zu leben, ein Leben lang. Und hinzufiebern auf den Tag, an dem er wiederkommt. Und wir können darauf hinfiebern, weil wir uns halt nicht fürchten müssen und weil Gott eben kein harter Mann ist, sondern weil er uns als seine Kinder in seine Arme schließen wird. Also lasst uns ihn mit Freude erwarten und in der Zwischenzeit, in der wir leben, die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, mutig einsetzen. Ich will noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für das, was uns anvertraut ist, was du uns gegeben hast, ein Pfund. Ich danke dir, dass es jeder von uns hat, dass es ein großartiger Zuspruch ist, uns ist was gegeben. Du hast uns ganz sicher was mitgegeben, was wir einsetzen können in deinem Reich. Danke, dass wir Berufung mit dir an unserer Hand auf dem Weg auch noch entdecken können, im Tun. Danke, dass wir einen festen Platz haben in deiner Geschichte und du uns gebrauchen willst. Ich bitte dich, dass du immer wieder auch an falschen Bildern in uns arbeitest. Da, wo wir denken, dass du sowieso nicht mehr konkret handelst oder da, wo wir uns auch manchmal fürchten vor dir, nicht mehr ganz überzeugt sind, dass du es gut und mit uns meinst. Herr, überzeug uns immer neu von deiner Güte. Danke für all das, was du uns gegeben hast, dass du dich committed hast für uns mit deinem ganzen Leben. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder ermutigst, uns die Kraft gibst, gemeinsam dir nachzufolgen und das einzusetzen, was du uns gegeben hast. Amen.